Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Die Nutzung von Windenergie begann in der Bundesrepublik Anfang der 1980er Jahre. Der Turm mit zwei Rotorblättern hieß Große Windkraftanlage, kurz Grovian. Die Bundesregierung förderte das Projekt mit dem Ziel, der Bevölkerung zu zeigen, dass es nicht funktioniert. Dass es funktioniert, zeigt die Erfolgsgeschichte. Wir haben heute über 30.000 Windkraftanlagen in Deutschland. Sie erzeugen ein Drittel des Energiebedarfs. Maximilian Schönherr, Sie haben sich mit Windkraftanlagen beschäftigt. Ist das Thema sozusagen ausgeforscht?
Ganz im Gegenteil. Die Forschung läuft auf Hochtouren. Die Informatik spielt eine zentrale Rolle, zum Beispiel wenn es um die Steuerung von Windfarmen geht oder die Form und Beschaffenheit von Rotoren.
Also wie Sie am besten viel Wind ernten können.
Viel Windausbeute, aber ohne zu viel Verschleiß. Die größten Rotorblätter sind zurzeit 130 Meter lang und 60 Tonnen schwer. In der Lausitz zwischen Cottbus, Dresden und Leipzig entsteht gerade das höchste Windkraftwerk der Welt, 365 Meter hoch.
Warum diese Höhe?
Das ist ein Forschungsthema. Man weiß es nicht ganz genau. Man weiß allerdings, dass der Wind da oben kräftiger und konstanter bläst und dass die sehr großen Rotorblätter einer solchen Anlage mehr Strom erzeugen. Aber gehen wir eine Stufe zurück. Bevor man die Rotorblätter in ihre Form gießt, zum geplanten Standort bringt und in großer Höhe installiert, sollte klar sein, wie viel Energie sie in welcher Höhe aus der Windbewegung im Prinzip ziehen können.
Welche Rolle dabei die Berechnung und Simulation spielen, sehen wir uns näher an.
Bernhard Stövesand leitet beim Fraunhofer Institut für Windenergiesysteme die Abteilung Aerodynamik und numerische Windenergie-Meteorologie.
Also es kommt mal drauf an, was für Simulationen ich mache, aber in der Strömungsdynamik sind die erstmal physikbasiert. Das heißt, da habe ich meine physikalischen Gleichungen und habe erstmal eine relativ gute Grundannahme. Ich muss die natürlich validieren, muss dann überprüfen, stimmt das tatsächlich? Und diese Daten wiederum, die kann ich nur aus Experimenten, und es gibt sehr wenig Experimente an großen Windenergieanlagen, für Aerodynamik zum Beispiel, oder aus Windkanalversuchen, oder in Situationen, wo ich sagen kann, ich vergleiche aggregierte Daten aus Windparks. Also das ist das Typische, was so Windenergieanlagenhersteller auch machen, ist, die rechnen das alles und dann nehmen die Messmast, messen an einer Stelle oder ein LIDAR-Gerät oder messen an einer Stelle den Wind und gucken dann, was denn an Gesamtbelastungen auf der Anlage so auftrifft. Wenn es Abweichungen gibt, kann das sehr viele verschiedene Ursachen haben. Das ist schon schwierig. Energieanlagen zu ermessen ist sehr schwierig.
Was in der Autoindustrie lange erprobt ist, sind Windkanäle. Die blasen heftige Windstöße auf den Prototypen. Bei Windkraft geht das schon allein wegen der Größe nicht.
Wir reden immer von Skalen. Die Strömungen können sowohl in ganz kleinen Bereichen was machen. Da geht es zum Beispiel bei Aerodynamik von den Rotorblättern darum, als aerodynamische Grenzschicht, die ist so im Mikrometerbereich, da aufzulösen, an welcher Stelle findet zum Beispiel ein Strömungsabriss statt, wann schlägt das um in turbulente Strömung. Und das hat alles Auswirkungen auf die Kräfte, auf diese Blätter.
Die Berechnungen, bessere Rotorblätter zu bauen, sind erst in den letzten 15 Jahren möglich geworden, mit schnelleren Computern und besserer Software. Sie führten dazu, dass die Rotorblätter viel dünner, länger und sehr biegsam wurden. So biegsam, dass schon die Lagerung beim Transport eine technische Herausforderung ist. Bernhard Stövesand beschreibt eine ganz neue Entwicklung dazu, den Einsatz von künstlicher Intelligenz.
Dass versucht wird, Teile dieser Rechnung nicht mehr aufzulösen, sondern dann bestimmte Näherungen einfach über KI anzunehmen und zu vereinfachen und damit noch schneller zu kriegen. Es wird ja immer gesagt, KI ist so rechenintensiv und das ist sicherlich auch der Fall, weil man braucht ja quasi erstmal eine Datengrundlage. Also was typischerweise dann gemacht wird, ist, ich muss erstmal ganz hoch aufgelöste, sehr präzise Simulationen machen und zwar ganz viele davon. Setze dann meine KI da drauf und sage, okay, und jetzt mach mir mal ein Modell da draus. Dafür muss die KI dann erstmal eine Weile rechnen, aber wenn man das hat, dann spare ich extrem viel Rechenzeit und Rechenleistung. In dem Bereich ist zum Beispiel KI was Großrechner und Rechenleistung spart, also was, wo es tatsächlich weniger wird. KI baut ein Modell für was, was vorher sehr aufwendig simuliert werden muss.
Soweit Bernhard Stövesand, Windkraftexperte beim IWES. Wir haben also eine Mischung aus klassischer Simulation und künstlicher Intelligenz.
Ja, diese Mischung feiert neuerdings in anderen Forschungsbereichen auch Erfolge, etwa bei der Luft- und Raumfahrt, wo die Dimensionen ebenfalls so groß sind, dass man keinen Windkanal dafür bauen kann. Abgesehen davon, dass Windkanäle selbst in der Autoindustrie gegenüber KI-Modellen inzwischen das Nachsehen haben. Die Stärke von künstlicher Intelligenz ist hier, aus vielen datenintensiven Simulationen ein mathematisches Modell zu bauen. In dieses KI-Modell kann man dann, also wenn es funktioniert, wenn es stimmt, das muss man natürlich auch evaluieren, kann man dann zum Beispiel eingeben, ein Wind der Stärke so und so greift an den Rändern eines Rotorblatts bei 1,34 Meter an. Wie verhält sich das Windkraftwerk insgesamt dann? Ganz normal. Gut, dann reduziere ich die Windstärke, baue einen starken Wirbel ein. Was dann? Solche Testläufe kann man mit einem guten KI-Modell sehr schnell tätigen.
Grundlage dafür sind natürlich Daten, also im Fall von Windkraft Daten über die Wechselwirkung zwischen Wind und Rotorblättern. Woher kommen diese Daten?
Die grundlegenden Daten kommen aus der Meteorologie. Sie besagen, wie Wind, Temperatur, Regen, Luftdruck sein werden, also Wettervorhersage. Und sie vergleichen dann rückblickend, wie weit die Vorhersage vom tatsächlich gemessenen Wert abweicht. Um die Daten auf die Windkraftwerke anzuwenden, müssen sie mathematisch heruntergerechnet werden, denn die Wetterdaten bewegen sich in Dimensionen von 7 Kilometern. Die Berechnung, wie Wind und Wetter am Windkraftwerk anpacken, muss wenige Zentimeter im Blick haben, denn die möglichen Belastungen an einem, sagen wir, 100 Meter langen Rotor entstehen oft im Zentimeterbereich. Der GAU für Windkraftwerke ist ein Rotorblatt, das abbricht und auf den Boden fällt.
Das passiert ab und zu?
Selten, aber es passiert. Die modernen Windkraftwerke überwachen selbstständig die Blattlager, also wie die Rotorblätter aufgehängt sind, und schalten das Gerät bei verdächtigen Kräften vorsorglich ab.
Geht das Auftreten von etwaigen verdächtigen Kräften schon vor dem Bau des Kraftwerks in die Simulation mit ein?
Das steht sogar im Zentrum der Berechnungen. Ich habe vor vielen Jahren mit einer Doktorandin an der TU München gesprochen, die erforschte, wie man Windkraftwerke bei Bedarf aus dem Wind dreht. Damals gab es noch keine KI-Unterstützung. Man muss sich vorstellen, dass der Wind nicht einheitlich auf die Blätter bläst, sondern Turbulenzen aufweist, die sich beim Kontakt mit dem Rotorblatt hochschaukeln können. Bei extremen Windsituationen müssen sich die Rotoren selbst schützen. Sie schalten sich dann in der Regel nicht mehr ab wie früher, sondern drehen sich gebremst weiter.
Wird auch der Einfluss zwischen den Türmen eines Windparks simuliert?
Die Windparks werden schon so geplant, dass die Türme sich nicht gegenseitig abschatten oder stark beeinflussen. Die Daten, die aus modernen Türmen an die Betreiber geschickt werden, enthalten sogar Videos und Töne. Damit werden zum Beispiel Vogelschwärme entdeckt und die Drehgeschwindigkeit einzelner Windkrafttürme in diesem Ensemble entsprechend gedrosselt. Mikrofone gibt es auch, die übertragen die Töne der Rotorblätter. Defekte erzeugen nämlich deutliche Änderungen im Sound. Ein Thema dabei ist auch zu entscheiden, was man tut, wenn die ganze Anlage zu viel Strom produziert, also Strom, der nicht abgeführt werden kann. Früher war es am wichtigsten, so viel Strom wie möglich aus dem Wind zu ziehen. Heute hat man die Wartungskosten und den Verschleiß im Blick und kann den Windpark so fahren, dass die Anlagen nicht überstrapaziert werden. Typische Lebenszeit 20 Jahre. Auch dafür werden mathematische Modelle eingesetzt. Bei den niedrigeren Windparks im Meer muss die Meeresdynamik mit simuliert werden. Es gibt auch schwimmende Kraftwerke, wo die Schwankungen mit einkalkuliert werden muss.
Diese frühen Prototypen, also Grovian vor 40 Jahren, die hatten 2 Rotorblätter. Heute sind 3 Blätter pro Turm üblich. Warum nicht 5?
Das habe ich auch gefragt und bekam eine sehr einfache Antwort. Die Blätter sind teuer. Typischerweise kosten sie 200.000 Euro. Sowohl in der Produktion sind sie teuer als auch im Transport und der Montage. Außerdem spielt natürlich das Gewicht eine Rolle. Wie viele Tonnen kann ein Turm tragen? Und nicht zuletzt die Unwucht. Geradzahlige Anlagen, also mit 2, 4 oder 6 Rotoren, belasten den Turm viel stärker als 3. 5 wäre also nicht schlecht, ist aber unwirtschaftlich.
Über die IT von Windkraftanlagen sprach ich mit Maximilian Schönherr. Danke.